Übers Ohr. Sehen im Alter. Eine Inforeihe.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 3 von Übers Ohr, dem Podcast zum Sehen im Alter. Am 14. Juni 2024 sprach Ursula Kleinert auf der Fachtagung Sehen im Alter 2024 in Bonn zum Thema Fragen Sie ganz unbefangen aus der Sicht einer Betroffenen. Die Veranstalter baten Ursula Kleinert, Mitglied der Fokusgruppe Sehen im Alter, vor rund 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor Ort und online aus verschiedenen Berufen zu sprechen. Vertreten waren die Augenheilkunde und die Versorgungsforschung, das Mobilitätstraining und die Optometrie, die Blindenselbsthilfe und die Dachorganisation der Seniorenorganisation BAXO. Mit anderen Worten, eine bunte Mischung von Menschen, die eines einte: Sie alle beschäftigen sich mit dem Sehen im Alter. Der Vortrag wollte im Rahmen des thematischen Dreiklangs der Tagung Verständnis verbessern, Versorgung verbessern, Sehen verbessern, Verständnis schaffen. Aber warum ist das wichtig? Nun, relativ einfach. Inklusion gilt oft noch als die Sahne auf der Torte und nicht als das tägliche Stück Brot zum Leben für ältere Menschen mit einer Sehbehinderung. Das muss sich ändern. Und wie ändert sich das? Durch mehr Verständnis bei Entscheidern und in der Gesamtgesellschaft. So jedenfalls eines der Ergebnisse der Umfrage Hürden der Teilhabe, die die Fokusgruppe zu Beginn des Jahres durchführte. Denn nur wenn man die Situation von Menschen mit Seheinschränkungen kennt und diese Situation versteht, dann kann man die Belange dieser Menschen bei der Planung von Teilhabe berücksichtigen. Es gilt, von vornherein Hürden zu vermeiden, damit ein selbstbestimmtes Leben mit Behinderung auch im Alter möglich ist. Übrigens, mein Name ist Thomas Golka, Mitglied der Fokusgruppe Sehen im Alter und heute der Stichwortgeber im Podcast. Aber jetzt Bühne frei oder besser Ohren auf für Ursula Uschi Kleinert aus Elmshorn, Schleswig-Holstein.
Sehr geehrter Herr Tagungspräsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, ich fange mal ganz anders an. Ich bin neulich ein bisschen her aus der Fußgängerzone nach Hause gegangen und mit meinem weißen Stock, Sie haben gesehen, ich gehe mit dem Stock, und dann hörte ich auf einmal eine kesse, goldige Kinderstimme. Was ist das für ein Stock? Aha, ich ortete den kleinen Knirps und dann sagte ich, du willst wissen, was das für ein Stock ist? Ja. Ich kriegte natürlich irgendwann mit, die Eltern standen irgendwo an der Seite, die ließen ihr Kind agieren und zum Glück ließen sie dann auch mich agieren. Und es war ein wunderbares Gespräch. Ich habe ihm erklärt, dass das meine Augen sind und dass ich ja auch nicht stolpern will. Und so wie er aufpasst, dann nehme ich eben den Stock. Wir standen an der Baumscheibe, ich habe gesagt, sei mal ganz still. Und dann habe ich ihm gezeigt, wie man das hört. Es war faszinierend, wie dieser goldige Kerl ganz neugierig, wissbegierig, einfach gefragt hat. Warum erzähle ich das? Ich stehe hier als Betroffene und ich habe einen riesengroßen Wunsch an Sie alle. Nutzen Sie es, dass ich da bin. Fragen Sie mich alles, was Sie wollen, denn ich bin nicht für Sie, also umgekehrt, Sie sind nicht für mich da, sondern ich für Sie. Haben Sie keine Scheu, nehmen Sie einfach diese Unbefangenheit des Kindes und fragen Sie alles. So, das mal vorab. Jetzt aber, wie hat es bei mir begonnen? Ja, ich habe ein ganz normales Leben geführt. Ich bin Auto gefahren, ich bin viel beruflich gereist, ich bin so viel gereist. Ich kannte die Bahn, die großen Bahnhöfe in Deutschland kann ich auswendig. Also ich war, wie sagt man da, Komfortreisender, also Frequent Traveler heißt es bei der Lufthansa, also das war ich bei der Bahn. Ich hatte ein wirklich buntes Leben. Ich wusste aber seit Anfang der 2000er, ich bin Risikopatientin, da ist irgendetwas. Daraufhin habe ich mir gesagt, das willst du nicht haben. Damals gab es ja auch noch keine so gute Therapie und habe dann angefangen, ein bisschen in die Nahrungsergänzungsmittel hineinzugehen. Und ich habe vor allen Dingen angefangen, mich fit zu halten. Das heißt, ich habe wirklich intensiveres Training angefangen als bisher. Deswegen stehe ich auch noch so einigermaßen hier. So, 2012 erwischte es mich dann. Ich saß an meinem PC und ich sah die erste Wellenlinie. Das war schon ein Schock. Aber da ich ja wusste, dass ich Risikopatientin war, hatte ich den Vorteil, ich wusste auch, als ich zum Augenarzt ging, naja, zu 99% wusste ich, welche Diagnose ich kriege. Der konnte mich also nicht mehr so wirklich erschrecken. Das ist ein Riesenvorteil. Ich war vorbereitet. Dann muss ich auf mein Leben mal zurückgreifen. Mein Leben hat mich eigentlich auch gut vorbereitet. Ich bin nämlich, oder eine meiner liebsten Freundinnen ist eine leitende Lehrorthoptistin im Ruhestand jetzt, wie ich. Aber ich hatte alle Informationen aus erster Quelle und sie fielen mir in den Schoß. Ich habe schon erzählt, dass ich viel gereist bin. Ich wusste also, wie das geht. Ich wusste, wie man Bahn fährt. Ich wusste, wie man Fahrkarten kriegt. Das wissen viele Betroffene nicht. Und da fängt es an. Dann stehen sie davor. Irgendwann können sie nicht mehr Auto fahren. Ich fahre nur noch bis zum Supermarkt. Da kann dir das Kind aber auch vors Auto laufen. Diese Betroffenheit, die diese alten Menschen haben, die haben dann wirklich Einschränkungen in der Lebensqualität in einer wirklich großen Größenordnung. Ich habe dann zwischen 2012 und 2015, ich habe noch gearbeitet, ich habe dann aber auch geguckt, meine finanzielle Situation, meine Wohnsituation, 2015 das Auto verkauft und bin Fußgängerin geworden. Ich hatte aber weiter großes Glück. Ich habe einen Neffen, der ist Apple-Fan. Ach, war der begeistert, für seine Tante nun die teuren Apple-Geräte kaufen und einrichten zu dürfen. Macht er heute noch gerne. So, und als ich vorübergehend, als ich noch nicht so ganz schlecht sah, den großen iMac kaufte, den darf ich einrichten. Großes Glück. Und ich habe viele andere Informationen, die mir in den Schoß fielen. Eine Nachbarin in dem jetzigen Quartier, in dem ich wohne, deren Mann blind war, schleppte mich irgendwann zu der Interessengruppe Elmshorn des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein. Gute Idee, denn das ist das Allerwichtigste, was wir brauchen, weitere Informationen. Ich habe dann diese Gruppe sehr schnell übernommen, weil die bisherige Gruppenleiterin Entlastung haben wollte und weiter ehrenamtlich bin ich tätig. Dann, auch das hat mir geholfen, ich war lange Zeit ehrenamtlich schon in der Seniorenarbeit tätig. Ich habe dann gesagt, jetzt bin ich sehbehindert, jetzt gehe ich mal als echt behindert, jetzt gehe ich mal als Behindertenbeauftragte los. Ja, da hat sich doch die Stadt Elmshorn gewundert, da beauftragen sie eine Sehbehinderte als Behindertenbeauftragte und dann kriegten sie alle große Kulleraugen, als ich sagte, nö, eure Technik kann ich nicht bedienen, was soll ich denn mit eurem PC da anfangen, den sehe ich nicht. Ach, große Schwierigkeit, die auch besteht, es wird ja auch ums Engagement noch gehen, im Berufsleben stehende Menschen bekommen dann Teilhabe und Assistenz. Ich, Ehrenamt, sieh zu, wie du fertig wirst. Auch eine große Ungerechtigkeit. Gut, dann ging es ja auch persönlich los. Ich war als Behindertenbeauftragte ja tätig und ich hatte den Ehrgeiz, für alle Behinderungen da zu sein. Das heißt, Rollstuhlabsenkung, Induktionsschleifen für Hörbehinderte, Gebärdendolmetscher, Blindenleitsystem, Taster an den Ampeln. Wie es mich dann endlich erwischte, ich sehe jetzt also weit unter 2%, ich bin also gesetzlich den Blinden gleichgestellt. Wie es mich also erwischte, konnte ich das Blindenleitsystem auswendig. Das macht natürlich das Orientierungs- und Mobilitätstraining sehr viel einfacher, wenn man nicht bei Adam und Eva anfangen muss. Und alle diese Dinge, die schildere ich deswegen, mir sind sie in den Schoß gefallen. Alle anderen Betroffenen brauchen diese Informationen ganz dringend. Und ganz wichtig ist auch, darzustellen, was es mit dem Sehvermögen auf sich hat. in der Selbsthilfegruppe, ja, die eine Dame sagt, Uschi, ich verstehe das nicht. Ich sehe da hinten die Häuser, aber ich sehe nicht, was auf meinem Teller ist. Ja, das wird jeder Augenarzt sofort verstehen. Das zentrale Sehen geht weg. Auf den Teller gucken wir direkt. Da sehen wir nicht, was drauf ist. Jeder Bissen eine Entdeckung. Aber das Haus da hinten, wir haben ja in, also ich muss jetzt sagen, ich spreche über die feuchte Makuladegeneration. Ganz klar, andere Sehbehinderungen können anders ausfallen. Aber da haben Sie noch die Peripherie. Damit sehe ich natürlich im Zweifelsfall irgendwo da hinten noch, dass da ein Haus ist. Nur, und das ist eine ganz, ein ganz praktischer Hinweis von meiner Fachfrau-Freundin. Ursula, da wo du hinguckst, siehst du nichts. Das ist nämlich genau der Punkt. Ich sitze jemandem gegenüber, ein Gesicht hat er nicht. So, und dann kommen natürlich die Unverständnisreaktionen, auch von Nachbarn. Du, ich stehe dir doch direkt gegenüber, warum erkennst du mich nicht? Ja, genau deswegen erkenne ich dich nicht, weil du mir direkt gegenüber stehst und ich zentral nichts mehr sehe. Wichtig ist aber für mich wirklich auch, an uns Behinderte selbst zu appellieren. Ich habe anfangs gesagt, wenn ich Hilfe brauchte, ich sehe nicht mehr so gut. So, bis mir dann mal eine sehr nette, hilfsbereite Dame, die mich zu einer Bushaltestelle brachte vom Zug, und wir mussten eine Treppe runtergehen, ich ging noch ohne Stock, zögerlich. Und dann sagte sie, wie wir unten angekommen waren an der Treppe, ich muss Ihnen jetzt was sagen. Sie haben gesagt, Sie sehen schlecht. Ich sagte, das wäre so ein bisschen, naja, ich habe meine Brille vergessen, aber das ist bei Ihnen ja was ganz anderes. Daraufhin habe ich mir überlegt, das lag an mir. Ich sage fortan klar, ich bin sehbehindert. Würden Sie mir bitte helfen? Ganz anderer Schnack. Dann, es wurde dieser Button angesprochen oder die Kennzeichnung, 3 schwarze Punkte auf gelbem Grund. Solange ich noch nicht mit dem Stock ging, habe ich das gemacht. Schön groß. Bis ich dann im Supermarkt, die Verkäuferin war eigentlich sehr nett, ich musste an so eine Waage, wo man das so vorab wiegt. Ja. Dann habe ich gesagt, könnten Sie mir bitte mal helfen und welche Nummer ist das? Ja, da steht doch da, könnten Sie mir, ja, ja. Und dann habe ich Sie schließlich gefragt, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Sie sehen den Button hier? Ja. Wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Aha, kurze Erklärung. Und die, es war ihr, glaube ich, peinlich, aber ihr rutschte in der Satz raus und ich dachte, das wäre so ein Button wie ein Smiley. Darauf stoßen wir und das, dieses Verständnis, das brauchen wir. Jetzt nochmal ganz auch, was kann ich Ihnen mit auf den Weg geben? Ich habe in Elmshorn einen Abgeordneten gehabt, der hatte das gute Motto ausgegeben, ich bin blind und nicht blöd. Also fragen Sie, welche Hilfe brauchen Sie? Das Allerschlimmste ist, weil dann wird die Situation auch von mir leider unfreundlich, ist mir neulich passiert, ich steige in den Regionalzug ein, diese Stufen hoch, mit Stocktaste halte ich mich da in der Mitte fest. Auf einmal sagt eine, ich ziehe sie hoch. Haha. Und was ist mit meinen Füßen und mit meinem Stock? Und dann kann ich auch nur, nein, nicht. Ja, und schon wird die Situation unfreundlich, was ich nicht will. Aber was soll ich machen? Also einfach immer fragen, kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen helfen? Was brauchen Sie? Und dann bitte ganz genau hinkommen, hinhören. Ich stehe ja auf dem Bahnsteig und sage, entschuldigen Sie, könnten Sie mir bitte mal sagen, was da in diesem weißen Laufband steht? Wer viel Bahn fährt, weiß, da stehen immer die Verspätungen und lauter so unangenehmer Kram drin. Ja, dann kriege ich gesagt, Sie stehen auf Gleis 3. Ja, danke, da bin ich hingegangen. Was steht da oben in dem Laufband? Ja, der nächste Zug fährt nach Kiel. Ja, das hoffe ich. Was steht da oben in dem Laufband? Also genau hinhören, denn sonst kann man mit den Äußerungen nichts anfangen. So, da wir sicherlich auch Menschen im Raum haben, die es weiter auch verstärken können, sage ich noch etwas anderes. Mir ist klar, dass Deutschland nicht in 2 Jahren barrierefrei sein kann. Aber was jetzt sich ein Anbieter von diesen Kartenlesegeräten, wenn Sie mit der Karte bezahlen wollen, ausgedacht hat, das ist wirklich unglaublich. Früher hatten wir ja immer so schön die Tasten und die 5 hatte ein Nupsi und von der 5 kommen Sie überall hin. Da will ich mein Essen bezahlen im Urlaub und dann hält die mir ein Gerät mit einem Touchscreen hin. Ich sage, hallo, das kann ich nicht bedienen. Ja, und nun? So, es ist mir mehr als einmal passiert, wenn dann die Bedienung ganz betreten war und dann ist gut, dann findet man irgendwelche Lösungen. Aber dann sagt doch dem beim letzten Mal die Kellnerin, ja, dann müssen Sie mir eben Ihre Geheimzahl sagen. Ich habe ja Ihre Karte nicht, damit kann ich nichts anfangen. Dann entwickle ich mich leider blitzartig vom guten zum bösen Mädchen. Das muss dann leider mal sein. Aber das sind die Ausnahmen. Ich werde dem im Übrigen nachgehen. Da können Sie alle sich drauf verlassen. Ich weiß mittlerweile schon, dass es für diese Geräte eine Zusatzausstattung gibt, mit der man das lösen kann. Also keine Angst, dem gehe ich nach. Ja, weil ich wirklich sagen muss, wenn irgendwo ich im Bestand bin, im Altbau bin, da kann nicht alles perfekt sein. Wenn ich aber ein barrierefreies System verschlimmbessere, indem ich es dann mit Barriere versehen, dann fehlt mir das Verständnis. So, ich glaube, meine abschließende Bitte, nehmen Sie es. Ach, eine Anmerkung noch. Was ich gemacht habe ist, ich habe von unserem Verband netterweise so Simulationsbrillen bekommen. Und ich habe auch einen zweiten Stock mit. Wer also in der Pause Lust hat, mal kurzzeitig die AMD zu bekommen und mit dem Stock zu gehen, der kann sehr gerne sich bei mir melden. Und ansonsten bin ich natürlich auch bis morgen Mittag da. Und jetzt sehe ich neben mir, was hellblau ist. Und ich weiß, das ist Professor Siemsen.
Ja. Frau Kleinert, aber nicht, um Ihnen ins Wort zu fallen,
alles gut,
sondern erstmal nur, um Ihnen zu danken. Ich war zwar ein bisschen enttäuscht, dass Sie uns nicht Ihre Geheimzahl verraten haben, dann wird es auch mit dem Trinkgeld einfacher werden, sondern ich möchte einfach Ihnen danken, weil Sie für mich ein sehr, sehr positives Beispiel sind, weil Sie das sehr, sehr positiv auch transportieren. Und wir wissen manchmal, dass es Menschen gibt, die da deutlich mehr Probleme haben, das anzunehmen und in die Rolle als Betroffene oder Betroffener reinzukommen, die da auch viel mehr Zeit brauchen. Und ich möchte mich bedanken, weil Sie uns da haben Anteil haben lassen und weil Sie auch dadurch anderen Menschen Mut machen.
Gerne.
Danke. Gab es noch eine Frage, oder? Nein. Ja, da, Entschuldigung.
Frau Kleinert, vielen Dank für Ihren Bericht. Ich bin jetzt, würde Sie gerne etwas fragen. Sie sagten, dass Sie Zeit hatten, sich auf Ihre Augenerkrankung einzustellen. Sie haben Bahnhöfe, Blindenleitsysteme und so weiter. Darf ich Sie fragen, haben Sie dann auch die Zeit genutzt, die Blindenschrift in der Zeit zu erlernen?
Nein. Das habe ich nicht, und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist die Technik heute sehr weit fortgeschritten und zum Zweiten, ich bin ja Mann, die typische Alte. Ne? Das heißt, ich habe ja auch schon so ein paar andere Macken und unter anderem habe ich also leider eine Polyneuropathie und mir fehlt die Feinmotorik, das Feingefühl in den Fingern. Das heißt, ich brauche gar nicht anzufangen. Ich habe es mal an einem so einem Prospekt, habe ich mal versucht, über Punkte zu ertasten. Es funktioniert nicht. Schlicht und ergreifend, und daraufhin habe ich es gleich bleiben gelassen. Ich glaube, dass wenn Sie an Hochbetagte denken, das auch fast zu viel verlangt ist, weil die ähnliche Probleme haben. Das, und dann noch etwas so schwerwiegendes Neulernen. Ich würde heute bei den alten Menschen immer sagen, sucht euch eure Enkel und lasst euch das Smartphone beibringen. Das tun die Enkel nämlich gerne. Oma, ich zeig dir mal was.
Ich glaube, das legt nochmal den Finger in die richtige Wunde, dass es ganz wichtig ist, dass wir nach individuellen Lösungen suchen müssen. Dass es nicht das Schema F für alle gibt und dass es natürlich manchmal wesentlich schwieriger ist, auch wenn man in einer späteren Lebenssituation auf einmal damit konfrontiert wird, als wenn man quasi schon ein Leben lang Zeit hat, auch zu üben und sich reinzufinden.
Das war wirklich ein sehr lebendiger Vortrag, der vor Ort sehr guten Anklang fand. Wir hoffen, dass dieser Vortrag Ihnen auch neue Erkenntnisse gegeben hat und Sie die Menschen mit einer unsichtbaren Behinderung auch weiterhin unterstützen. Ende Juli hören wir uns wieder. Bis dahin, bleiben Sie uns treu.